Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Nachrichtenmagazin.
Heute bei uns. Der Papst bedankt sich vom Gemelli-Krankenhaus aus für die Gebete. In einem Text zum Angelus bittet er auch um Gebet für den Frieden in der Ukraine und im Heiligen Land. Herzlich willkommen bei unserem Mikrofon, begrüßt Sie Stefan von Kempis. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich danke Ihnen allen für Ihre Gebete und ich danke denen, die mich mit so viel Engagement unterstützen. Das schreibt Papst Franziskus in einem Text zum Angelus von diesem Sonntag. Der Text wurde zur Mittagszeit vom Vatikan publiziert. Auf einen öffentlichen Auftritt verzichtete der Papst auch diesmal. Er liegt seit Mitte Februar in der römischen Gemelli-Klinik. Ein ärztliches Bulletin vom Samstagabend bescheinigt dem 88-jährigen Kirchenoberhaupt allmähliche Verbesserungen. In seinem Text erklärt Franziskus, dass er im Moment eine Zeit der Prüfung durchmache. Da gehe es ihm wie so vielen kranken Brüdern und Schwestern. Wörtlich schreibt er: Unsere Körper sind schwach, aber trotzdem kann uns nichts davon abhalten, zu lieben, zu beten und uns zu verschenken, im Glauben füreinander da zu sein. Wie viel Licht leuchtet in diesem Sinne in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen? Wie viel liebevolle Fürsorge erhält die Zimmer, die Flure, die Kliniken? Einmal mehr ruft Franziskus in dem Text zum Gebet um Frieden auf, vor allem in den vom Krieg verwundeten Ländern. Er erwähnt da unter anderem die Ukraine, Palästina und Israel. Ausdrücklich geht der Text auch auf den synodalen Fahrplan für die nächsten 3 Jahre ein, den der Vatikan gestern veröffentlicht hat. Lasst uns, so schreibt Franziskus, auch für die Kirche beten. Sie ist dazu aufgerufen, die auf der jüngsten Synodenversammlung gefassten Beschlüsse in konkrete Entscheidungen umzusetzen. Das bezieht sich auf das Schlussdokument der Weltsynode vom Oktober letzten Jahres. Den vollen Text der Papstbotschaft aus der Gemelli-Klinik finden Sie auf unserer Internetseite radiovatikan.de. Da stehen auch jeweils die letzten Neuigkeiten zum Gesundheitszustand von Franziskus. Wir machen jetzt weiter mit Nachrichten. Frankreich. Die Bischöfe setzen nach der Restaurierung der Pariser Kathedrale Notre-Dame auf ein gesteigertes Interesse am Erhalt des religiösen Bauerbes. So hat in Marseille im Februar ein neues Projekt begonnen, das sich auf die Restaurierung der Marienstatue auf der Basilika Notre-Dame de la Garde konzentriert. Die vergoldete 12-Meter-Statue, die auf das Mittelmeer blickt, zieht jährlich mehr als 2 Millionen Besucher an. Nach dem französischen Gesetz von 1905 zur Trennung von Staat und Kirche sind Kirchen in der Regel Eigentum des Staates. Die Basilika von Marseille bildet jedoch eine Ausnahme, sie gehört dem Erzbistum. Kardinal Jean-Marc Avelin von Marseille startete letztes Jahr eine Kampagne zur Finanzierung der Arbeiten. Es werden schätzungsweise 2,6 Millionen Dollar gebraucht, weil die Vergoldung der Statue etwa alle 30 Jahre erneuert werden muss. Ähnliche Projekte gibt es auch in der französischen Provinz. Der emeritierte Bischof Alain Planet von Carcassonne hat im Auftrag der Bischofskonferenz vor kurzem einen detaillierten Bericht zum religiösen Erbe verfasst. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden im Januar veröffentlicht. Sie ergaben, dass viele Kirchengebäude auf dem Land verfallen. Bürgermeister seien hin und her gerissen zwischen der Verbundenheit mit dem oft einzigen denkmalgeschützten Erbe in ihrer Gemeinde und der Überforderung durch die Belastung, die das für den Gemeindehaushalt bedeutet. Myanmar. Das Welternährungsprogramm sieht sich wegen kritischer Finanzierungsengpässe dazu gezwungen, 1 Million Menschen im kriegsgebeutelten Myanmar von seiner Nahrungsmittelhilfe abzuschneiden. Das teilte es an diesem Freitag mit. Grund sind unter anderem Mittelkürzungen der USA unter Präsident Donald Trump. Myanmar wird seit einem Militärputsch 2021 von einem Bürgerkrieg geschüttelt. Dieser hat das Land in eine Krise gestürzt, die die UNO als Polykrise bezeichnet, in der sich Konflikte, Armut und Instabilität gegenseitig verstärken. Nach Angaben des Welternährungsprogramms können mehr als 15 Millionen Menschen in dem 51 Millionen Einwohner zählenden Land ihren täglichen Nahrungsmittelbedarf nicht decken. Dabei seien mehr als 2 Millionen von einer Hungersnot betroffen. Mehr als 1 Million Menschen in Myanmar werden ab April wegen kritischer Finanzierungsengpässe von der lebensrettenden Nahrungsmittelhilfe des Welternährungsprogramms abgeschnitten sein, so eine Erklärung wörtlich. Diese Kürzungen kämen zu einer Zeit, in der Konflikte, Vertreibungen und Zugangsbeschränkungen den Bedarf an Nahrungsmittelhilfe stark ansteigen ließen. In der Erklärung werden weder die USA noch andere Geberländer namentlich erwähnt. Der Direktor des Welternährungsprogramms Myanmar, Michael Dunford, sagte aber, dass der Organisation die Mittel fehlten, weil eine Reihe verschiedener Geber nicht in der Lage gewesen seien, die Anforderungen zu erfüllen. Dazu gehörten auch die USA, aber es seien definitiv nicht nur sie. So, wissen Sie, was wir jetzt machen? Jetzt hören wir schon mal in unsere Abendsendung rein. Sie ist der zweite Teil der Radioakademie Krisen, Hoffnung, Utopien von Max Seidel. Diesmal redet er mit der deutschen Klimaaktivistin Luisa Neubauer.
Der allererste Schritt ist es, zu wagen, genau hinzugucken und festzustellen, die Klimakrise ist keine Naturkatastrophe, die auf einmal kam, sondern sie ist selbstgemacht, sie ist menschengemacht und genauso können wir sie menschengemacht zumindest stark abmildern. Und dahinter steckt eben auch ein großes Versprechen, dass wir es tatsächlich schaffen, uns unseres eigenen Verstandes zu bedienen. Das war mal eine große Idee vor einigen Jahrhunderten und die scheint ein bisschen aus der Mode gekommen zu sein und es wäre vielleicht eine große Zeit, ein großer Moment für eine Renaissance dieser Idee.
Positive Entwicklungen geschehen überall auf der Welt, meint Neubauer. Der Druck auf die Machthabenden steige. Eine wichtige Rolle spielt dabei Papst Franziskus. Mit seiner Enzyklika Laudato Si sorgte er 2015 weltweit für Aufsehen, weit über den katholischen Adressatenkreis von päpstlichen Lehrschreiben hinaus. Luisa Neubauer findet den Einsatz von Franziskus und besonders Laudato Si inspirierend.
Es hat mich insofern vor allem inspiriert, als dass man sich mit dieser Enzyklika nochmal ganz anders auseinandersetzen musste mit der Frage, wo können wir noch mehr machen, wo können wir noch lauter werden, welche Stimmen können wir noch nutzen. Es hat mich inspiriert in der Art und Weise, wie wir daraus, also wie es ein Beispiel ist für die Allianzen, die gebaut werden können. Und es hat mich insofern inspiriert, als dass es in meinem Umfeld einfach sehr präsent war. Meine Großmutter hat es auf dem Tisch liegen. In den Buchläden, wo ich bin, findet man das. Leute haben mich damit angesprochen. Das war sehr, sehr schön zu sehen.
Allgemein sei der Einsatz vom Papst für Schöpfung und Klima etwas sehr Besonderes.
Der Papst hat in den letzten Jahren, bei aller Kritik muss man wirklich sagen, in Sachen Klima Größe gezeigt. Und auch gezeigt, wie viel Möglichkeiten man hat, wenn man möchte. Er hat jetzt mehr Möglichkeiten als die allermeisten Menschen auf der Welt, aber er hat sich wirklich reingehängt. Und das muss man ihm wirklich zugute halten. Er hat nicht nur, und jetzt geht's natürlich, muss es weitergehen, die katholische Kirche und ihre ganzen Investitionen, die fossilen Energien, die müssen ganz dringend divestiert werden.
Grundsätzlich stelle sich die Frage, wie Religionen weltweit Platz zum Handeln schaffen und mehr Hoffnung verteilen können, betont Neubauer. Der Papst bleibe dabei eine gute Erinnerung, dass man sich aus seiner Komfortzone herausentwickeln und auch Risiken wagen sollte.
Und er hat sich in Sachen Klima wirklich in den Wind gestellt, auch in seiner eigenen Institution. Ja, wie ich eben meinte, es gibt einerseits diese institutionelle Frage. Also wie wird die Institution Kirche von einem Problem zu einer Lösung? Das hat was damit zu tun, klimaneutral zu werden. Das hat was damit zu tun, die vielen Anlagen, die Geldanlagen zu divestieren, also abzustoßen, was an Kohle, Öl und Gas da noch drinsteckt.
Klimaschutz ist heutzutage auch Vatikansache. Doch aufrichtiges Engagement erfordere auch Selbstreflexion vom Heiligen Stuhl.
Das geht aber natürlich nur, wenn das aufrichtig funktioniert. Man kann nicht andere Menschen zur Reflexion ermutigen, ohne das als Kirche selbst zu tun. Und das geht nicht ohne eine scharfe Auseinandersetzung damit, was alles da noch im Keller liegt. Auch das ist Teil der Wahrheit.
Wenn wir gerade über Papst Franziskus sprechen, wir befinden uns im Heiligen Jahr 2025. dem der Papst den Titel Pilger der Hoffnung gegeben hat. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe diese drei. So steht es im Hohen Lied der Liebe im 1. Korintherbrief. Neubauer ist gläubige Protestantin. In einem Interview mit dem Sonntagsblatt meinte sie einmal, sie habe ein kompliziertes Verhältnis mit Gott. Irgendwie passe das, was auf der Welt passiert, nicht mit dem zusammen, was der Glaube ihr verspricht. Doch sie erklärte auch, dass sie sehr viel Hoffnung und Kraft aus dem Glauben zieht.
Mein Glaube, ich denke da gerade viel an Bonhoeffer, von guten Mächten umgeben. Ich glaube, mein persönlicher Glaube, für andere Menschen ist es irgendwie die Spiritualität oder das, was wir jenseits von dem entdecken, was wir alles so sehen können. Für mich hat das etwas Beruhigendes. Ne? Die Energie, die man ins Universum schickt, kommt zu einem zurück. Wir sind mehr als das, was wir am Ende des Tages geleistet haben in irgendeiner Logik. Es ist ein guter Anlass für mich, sich immer wieder zurückzunehmen und zu fragen, warum mache ich das und für wen, ja.
Als Christinnen und Christen ist Hoffnung Teil unseres Glaubens. Doch jeder zweifelt daran an gewissen Punkten. Wie kann man bei dem Weltgeschehen hoffen und glauben? Auch Luisa Neubauer kommt die Hoffnung nicht einfach zugeflogen.
Nein, Hoffnung ist harte Arbeit. Es gibt oft wird Hoffnung verwechselt mit so einem blinden Optimismus, den man sich so liefern kann wie eine Pizza. Und dann macht man sich so gemütlich mit seiner Hoffnung auf der Couch und wartet einfach, dass alles besser wird. Das ist keine Hoffnung. Das ist ehrlicherweise vor allem selbstgerecht. Hoffnung ist etwas, was selbst gemacht wird, was dort entsteht, wo Menschen sich nicht einnehmen lassen von der Dunkelheit in der Welt, sondern sagen, Moment, solange ich noch irgendwo ein Licht anmachen kann, dann mache ich das. Und ich sehe, dass das ein Teil zum großen Wandel beitragen kann. Ich sehe es aber auch in sich selbst als nützlich und notwendig.
Der zweite Teil der Radioakademie Krisen, Hoffnung, Utopien von Max Seidel. Heute mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Wenn Sie die ganze Sendereihe in Ruhe nachhören möchten, schicken wir Ihnen gerne eine CD zu. Ihre Spende kommt dem kirchlichen Dienst von Radio Vatikan zugute. Bestellungen bitte per Mail an cd@vaticannews.de. cd@vaticannews.de. Ich habe jetzt noch eine Nachricht für Sie, und zwar aus Deutschland. Vertreter katholischer Verbände und Organisationen erwarten, dass Union und SPD bei ihren Koalitionsverhandlungen das Gemeinwohl stärker im Blick haben als ihre Parteiinteressen. Das ergab eine Umfrage des Portals katholisch.de am Wochenende. Der Jugenddachverband BDKJ fordert mehr Einsatz für die Belange junger Menschen und gegen Diskriminierung. Außerdem müssten das Eintreten für Klimaschutz und internationale Solidarität Priorität haben. Das katholische Entwicklungshilfswerk Miserior vermisst bisher den Blick über den eigenen Tellerrand hinaus. Selbst bei einem Thema wie Migration wird nicht über die Lage in den Ländern gesprochen, die die Menschen verlassen. Doch gerade in dieser Zeit einer Krise der internationalen Weltordnung müsse auch die Bundesregierung diese Ordnung und die Menschenrechte weltweit verteidigen. Der Bund katholischer Unternehmer BKU dringt auf einen entschiedenen Bürokratieabbau. Beim Thema Zuwanderung müsse Arbeitsmigration von irregulärer Migration getrennt werden. Aus Sicht des Familienbundes der Katholiken sollten Union und SPD vor allem eine Sozial- und Steuerpolitik machen, die das Wohl von Kindern und Eltern in den Mittelpunkt stellt. Dazu gehöre etwa die Verbesserung des Kinderzuschlags, aber auch die steuerliche Entlastung von Familien im unteren und mittleren Einkommensbereich. Das war unser Nachrichtenmagazin Treffpunkt Weltkirche. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich sehr herzlich Stefan Kempis. Ihnen noch einen gesegneten Sonntag und einen guten Start in die Woche. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.